Hey Tobias, wir müssen das AI-Gadget zu Grabe tragen. Oder jedenfalls so überberichtet, weil das ist schon tot.
Das erste vielleicht von vielen, von Sachen, die noch kommen, man weiß es nicht.
Wir haben schon in unserer Jahresendsendung mit Lisa Catena darüber geredet und jetzt ist es wirklich tot und zwar, wir reden vom berühmten AI-Pin. Kannst du schnell einmal sagen, was das ist?
Ja, das ist so eine KI-Brosche gewesen, kann man sagen. Hat so einen kleinen Beamer drin gehabt. Ich kann sich da, hat sich da können als Revea heften oder als Hemd oder wo auch immer und dann ja, hat man mit dem können telefonieren, man hat können Informationen auf die Handfläche sich projizieren lassen. Ziemlich viel Geld kostet, $700, glaube ich, wenn es mir recht war.
Plus
noch $20 ja. Abo pro Monat, genau. Ja, ist nicht so ein Erfolg gewesen.
Nein, und zwar, wir haben es schon lange gewusst, also die User, die Firma Nanik, und zwar die Firma ist eben Human AI gewesen, wo gegründet wurde von zwei Apple-Manager, die gegangen sind, nämlich Imran Chaudhry und Bethany Bongiorno, ein Ehepaar übrigens. Und die haben jetzt ihre Firma verkauft.
Also die Firma nicht, sondern irgendwie einfach so ein kleines Intellekt, ich glaube, ja, da wird ja niemand so weiterführen, oder?
Patent, ja.
Patent, ja. Patent und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie arbeiten neu auch in einem Team von HP. HP IQ heisst das Team.
Ältere Hörer und Hörerinnen werden sich erinnern, HP Computerfirma. Und zwar,
116 Millionen haben sie
ja,
dafür
gezahlt. Das ist Wahnsinn. Das ist also, für so ein Flop-Produkt, also ich glaube, für die beiden hat es sich ausgezahlt, vielleicht, am Schluss.
Ja,
also, ich weiß auch nicht. Es hat zwar schon eine Milliardenbewertung gehabt, die Firma mal am Anfang und nachher nach den ersten Tests ja, ist runtergerasselt. Der Marcus Brownlee hat ja gesagt, es ist das schlechteste Produkt, das er je getestet hat. Und nachher ist dann eigentlich tot gewesen. Eben genau. Und jetzt.
Es hat mehrere vernichtende Kritiken gegeben. Und auch viele Leute haben es auch rückgebracht. Wer immer noch so eins hat, bis am 28. Februar. Geht es noch und nachher verbindet es nicht mehr mit dem Server. Heisst.
Genau. Und
das Einzige, was dann noch geht, ist der Batteriestatus, kann man noch
anschauen. Und die es schon länger gekauft haben, die kommen das Geld nicht mehr zurück. Ich glaube, wenn du es am 15. November gekauft hast, kommst du das Geld zurück. Was lernen wir daraus, ein Fazit? Hast du eins? Ich habe eins.
Ja, bitte.
Ich erzähle es dir. Und zwar, ich glaube, das Problem, wo der AI-Pin von Anfang an hatte, ist eigentlich, er hat Funktionen wollen nachahmen, wo dein Handy schon viel besser kann. Also iPhone, Samsung, was auch immer, die modernen Handys haben viel bessere Technik drin für AI und es ist auch intuitiver, das zu bedienen. Ich glaube, es gibt keinen Markt für die seltsamen AI-Gadgets. Es müsste eher wahrscheinlich eine andere Produktkategorie sein, wie zum Beispiel deine Brille, die du auch schon getestet hast mit der AI drin. Aber irgendwie ein abgespecktes Handy, das dann dazu musst kaufen zu deinem bestehenden, das ist, glaube ich, nicht der Weg.
Nein, ich glaube, ein AI-Accessoire zu einem Smartphone, ja. Eben so etwas wie die KI-Brosche kann das Handy offensichtlich nicht ersetzen. Da war von Anfang an klar gewesen, aber als da haben sie es halt wollen vermarkten, oder? Und ich vergleiche es auch gerne damit, das Smartphone ist so ein bisschen so wie das E-Mail von der Tech-Welt. Eigentlich würde man sich gerne davon trennen, oder man hat es schon ein paar Mal durchgeschrieben, aber wegkriegt man es eh nicht. Also ich glaube, bis dann da wirklich so weit ist, wird es noch ein paar Jahre vergehen.
Das war eure wöchentliche Ration philosophische AI-Gedanken. Ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero mit dem Thomas Benke
und dem Tobias Bolzon.
Prompt Zero.
Paris ist am 11. Februar und so ein bisschen um das Datum ein Epizentrum von der KI-Welt, kann man fast sagen. Ganz ein Haufen schlaue Köpfe sind dort gewesen, zum AI Action Summit. Bö, was weißt du darüber?
Uns allen in Erinnerung, also die vielleicht etwas davon mitbekommen haben, ist eine recht starke Rede aus seiner Sicht vom J.D. Vance gewesen, vom amerikanischen Vizepräsident, wo so der Welt oder beziehungsweise den Europäern ein bisschen die Leviten gelesen hat.
Ja, du hast uns einen Einspieler mitgebracht, Bö. Am besten hören wir doch einfach mal schnell rein, was er genau gesagt hat.
I'm not here this morning to talk about AI safety, which was the title of the conference a couple of years ago. I'm here to talk about AI opportunity. When conferences like this convene to discuss a cutting-edge technology, oftentimes I think our response is to be too self-conscious, too risk averse. But never have I encountered a breakthrough in tech that so clearly calls us to do precisely the opposite. Now, our administration, the Trump administration, believes that AI will have countless revolutionary applications in economic innovation, job creation, national security, healthcare, free expression, and beyond. And to restrict its development now will not only unfairly benefit incumbents in the space, it would mean paralyzing one of the most promising technologies we have seen in generations.
Ja, so, wir haben es gehört, kurz übersetzt gesagt, hat er gesagt, ich bin heute nicht hier, um über KI-Sicherheit zu sprechen, wie der Titel der Konferenz vor ein paar Jahren lautete, ich bin hier, über die KI-Chancen zu sprechen. Und er hat eigentlich eben gesagt, die USA soll der Goldstandard werden, beziehungsweise bleiben in der AI-Welt. Und es ist eigentlich so ein direkter Attacke gewesen auf die EU, auf die Organisation, die den AI-Act rausgegeben hat, wo es vor allem um Risiken gegangen ist. Und sie haben gesagt, sie wollen jetzt da sich überhaupt keine Festler anlegen, sondern einfach mal machen und schauen, was möglich ist mit der AI und vielleicht dann nachher entscheiden. Und die ganze Vorsicht wollen sie eigentlich nicht.
Kann man sehr geteilter Meinung sein darüber. Es gibt wahrscheinlich aus der Branche einen Haufen Leute, vor allem im Startup-Bereich, die das wahrscheinlich begrüssen in amerikanischen Raum. Namentlich wahrscheinlich alle grossen Tech-Firmen, die sich darüber freuen dürfen, dass sie machen können, was sie eigentlich Lust drauf haben, ohne Rücksicht auf Verlust. Und dann gleichzeitig, ich bin aber eigentlich mehr auf der EU-Seite, ja, dass man dem schon sollte klare Schranken setzen und halt nicht einfach mal schauen und dann im Nachhinein schauen, was man vielleicht hätte können anders machen. Wie siehst du dabei?
Ja, es ist noch schwierig einzuschätzen. Ich meine, wir wissen, Firmen wie OpenAI mit dem Sam Altman, die sind damals wahnsinnig forsch in der Entwicklung und in Sachen und so lang. Es gibt dann auch immer wieder Mitarbeiter, die sich darüber beklagen, dass man da einen zu schnellen Ansatz hat. Ist wahrscheinlich eher in ihrem Sinn jetzt die Anti-Regulierung von der Trump-Administration. Trump hat ja auch kurz nach Amtsantritt die ganze AI-Klicke da ins Weiße Haus eingeladen. Der Mark Zuckerberg, Chef von Meta, ist eigentlich auch eher auf dieser Seite lieber wenig Regulierungen. Ein bisschen auf der anderen Seite steht zum Beispiel der Dario Amodei, das ist der Chef von Anthropic, der Firma, die Claude rausgibt. Und Claude hat ja schon lange ein bisschen den Ruf, ein bisschen einen ethischeren Ansatz in der AI-Welt zu verfolgen. Und sie und er ist jetzt da, er sagt nicht, es brauche ich keine Regulierung, aber ich glaube, Es ist zuerst mal einfach mal ein Wurf gewesen vom JD Vance, um einfach mal ein bisschen den Macken zu markieren und zu sagen, hey, bei uns, kommt zu uns, wenn ihr mit AI forschen wollt und die EU, lassen wir mal links liegen.
Also vielleicht auch ein bisschen Pendant zu der Münchner Sicherheitskonferenz, wo es auch einen Schuss vor der Brücke hat, genau, zumindest aus Sicht aus den USA.
Das war ja gerade nachher dann kurz auf Abend. Also eben sowohl politisch, militärisch, als auch jetzt eben auf die AI bezogen, ist tut sich da die USA recht positionieren. Ist vielleicht auch ein bisschen eine Antwort auf den ganzen DeepSeek-Hype, der kurz vor war, wo man gemerkt hat, hey, China kann auch etwas. Hat sie wahrscheinlich jetzt noch müssen umso mehr vorlegen.
Ja, und dort hat es ja doch, die ganze Veröffentlichung von diesen Modellen von DeepSeek, da haben wir darüber geredet, auch schon in einer vorherigen Episode vom Podcast, die hat dafür ziemlich viel Wirbel gesorgt, auch bei den US-Tech-Unternehmen. Dort sind Warrooms eingerichtet worden, zum schauen, wie das genau wirklich die Firma geschafft hat, mit mutmaßlich sehr viel weniger Geld, so ein Modell auf die Beine zu stellen, wo halt kann konkurrenzieren oder zum Teil sogar ein Modell übertrifft, wo mit Millionen oder mit Hunderten Millionen trainiert worden sind.
Zum nochmal auf den Chef von Anthropic zurückzukommen, auf den Dario Amodei. Er hat noch auf der Firmenseite einen langen Blogpost geschrieben. Ja, das machen wir heute noch, Blogs. Zum Pariser Gipfel. Und eben, er hat dort geschrieben, dass bis 2026, 2027, also ist schon in 1, 2, 3 Jahre, eigentlich ein neues Land wird da sein. Und das ist ein Land von Genies in einem Rechenzentrum, hat er gesagt. Also du hast...
Wir sind kein Videopodcast, aber ich vertraue ein bisschen Tage, ja, bitte erklären.
Ja, ich habe zuerst gedacht, ob da, das Übersetzungsprogramm das falsch zum Englischen übersetzt hat, aber hat auch auf Englisch ein bisschen komisch klingt. Er meint, dass ein völlig neue Staat Weltbühne betreten wird mit hochintelligenten Menschen drin. Also es ist ein Rechenzentrum AI, und wo nachher mitmischt in unserem Alltag, wo man kann Sachen fragen, wo Sachen entscheidet. Und eben dort findet er, es muss schon ein bisschen Regulierung da sein, um mit dem umzugehen. Aber so die direkte Antwort auf den J.D. Vance hat es jetzt wenig gegeben. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann ein bisschen rauskristallisieren.
Ja, sonst hat es auch eigentlich ein bisschen wenig Action gegeben an diesem Action Summit, oder? Das war auch dein Eindruck gewesen.
Ja, ich glaube eben, also das, wenn wir nur über J.D. Vance reden, das ist, glaube ich, das, was geblieben ist. Und das hat irgendeine komische Schlusserklärung gegeben, wo die USA natürlich auch nicht unterschrieben hat.
Genau, der Emmanuel Macron hat es noch gebraucht, um Milliardeninvestitionen ankündigen, die Firmen oder Länder in Frankreich tätigen wollen.
Ja, wir reden nachher noch über den französischen Teil. Was ich schon muss sagen ist, der Ruf, also wo sich die EU, du sagst, die Regulierung braucht, finde ich ja auch. Es ist einfach ein bisschen komisch aus meiner Sicht, wenn du eigentlich nicht bei einer Technik vorne mitmischst, aber nur halt Gefahren siehst und willst regulieren. Die USA hat ja eine AI-Industrie. Die können von mir also auch über Regulierungen reden oder nicht über Regulierungen, wie auch immer. Das ist so ein bisschen ihr Ding. In Europa ist die AI-Industrie einfach sehr klein. Wir reden eben nachher über Mistral, wo eigentlich so der einzige berühmte...
Und konkurrenzfähige Player ist.
Konkurrenzfähige Player ist, genau. Aber sonst geht es ja wirklich einfach darum, wie tun wir die ausländische AI regulieren. Und dort finde ich halt schon, ist die EU ein bisschen, es ist schon ein bisschen so wie die Bittstellerfunktion.
Ja, aus Nutzersicht ist es aber absolut begrüßenswert. Also ich meine, ich würde ja nicht, dass meine Daten dann, weiss ich nicht wo, landen in irgendwelchen AI-Trainingsmodellen in den USA von weiss ich nicht was. Also,
da hast du auch wieder recht.
Ja. Aber ja, ich habe dich unterbrochen. Vielleicht willst du noch etwas mehr sagen und sonst gehen wir doch mal über zu Mistral.
Also eine lustige oder interessante Episode hat es noch gegeben an dieser AI-Konferenz in Paris, und zwar von jemandem, der gar nicht da war, nämlich von Elon Musk, umtriebiger Multimilliardär, wir kennen den, der auch im AI-Business ist, mit seiner Firma XAI. Der ist nicht an dieser Konferenz in Paris gewesen, vielleicht ist er nicht eingeladen gewesen, vielleicht hat er gerade keine Zeit, weil er muss die US-Regierung irgendwie umkrempeln, beziehungsweise der Staat. Und er hat ich glaube, es war gerade das Nachtessen gewesen mit dem Emmanuel Macron und dem Sam Altman und all den Tech-Grössen, die da waren in Paris. Und während die am Essen gewesen sind, ist die Nachricht reingepurzelt, hey, der Elon Musk will OpenAI kaufen für 97
Milliarden
Dollar. Mhm. Ja. Dann hat es an dem Abend nur das Thema, glaube ich, gegeben. Ich habe an dem Abend gerade beim Blick am Newsdesk geschafft. Bin natürlich auch überrascht gewesen von dem Ding. Wir haben es natürlich gerade gepusht, und ein paar Minuten später ist schon die Antwort von Sam Altman gekommen auf X, also ehemals Twitter, der gesagt hat, nein, sicher nicht, tue ich oben verkaufen. Er kauft dafür im Gegensatz Twitter für irgendwie 9 Milliarden.
Mm, genau. Also er hat quasi einfach das Komma verschoben für 0,7
Milliarden. Genau, und nachher ist so ein Flame war auf Twitter losgegangen zwischen den beiden Milliardären.
Ja, es ist ja eine Fehde, wo auch schon länger existiert natürlich. Also man muss wissen, Elon Musk hat OpenAI mitgegründet. Und
finanziert.
Und mitfinanziert, genau. Es ist so, dass OpenAI ist eigentlich eine Non-Profit-Organisation, und sie wollen sich aber jetzt halt, sie wollen das Firmenkonstrukt umbauen eigentlich zu einem profitorientierten Unternehmen. Da ist eigentlich so, da war jetzt passiert. Und da, was der Musk eigentlich jetzt gemacht hat oder will erreichen mit dem Angebot, ist wahrscheinlich nicht, dass er wirklich OpenAI will kaufen, sondern dass er will eigentlich einfach reinbretschen und die ganze Sache extrem viel komplizierter machen, um die Firmenstruktur umbauen von einem Non-Profit-Unternehmen zu einem profitorientierten Unternehmen. Weil er hat jetzt natürlich eine Zahl genannt, oder? Eine Zahl, die extrem hoch ist,
ja,
und wo jetzt der Sam Altman und der Verwaltungsrat von OpenAI wahrscheinlich in die Bredouille bringt, und sie sich irgendwie Gedanken machen müssen, wie viel wollen wir denn am Non-Profit-Teil von dieser Firma zahlen, um quasi den Buyout machen, um einen Profit zu orientieren.
Ja, also es ist ein kompliziert. Es hat mich ein bisschen an Twitter übernommen damals erinnert, wo der Elon Musk eben gesagt hat, er will Twitter kaufen für absurde 44 Milliarden. Also für mich oder für viele Analysten auch viel zu viel, was eigentlich Twitter wert ist. Man hat zuerst gelacht, aber danach ist der Deal über die Bühne gegangen, weil einfach das Geld im Raum gestanden ist und Musk hat es dann müssen zahlen, weil er es versprochen hat. Eben, ich glaube auch nicht, dass er wirklich will OpenAI kaufen.
Aber es gibt auch viele Fragen. Es ist, also zumindest mein letzter Stand war, es ist noch kein offizielles Angebot eingegangen, nur die Ankündigung, dass das soll sein, oder? Und der Verwaltungsrat hat sich aber auch schon relativ, also von OpenAI hat sich dann schon relativ schnell, wie du sagst, auch dazu geäußert, dass da nicht.
Ja. Also zuerst der Sam und dann genau. Der Verwaltungsrat, genau noch. Ja. Ja, eben, und zwischen den beiden ja, Milliardären, Tech-Milliardären, ist ja wirklich schon eine lange Fehde. Es geht auch um Modelle. Der Musk hat diese Woche gerade Grok 3 veröffentlicht, also die neueste Version von seinem Chatbot, die auf Twitter läuft. Also via einem Twitter-Account kann man den
bedienen. Andere würden dem X sagen. Ja,
ja ich bin seit 2007 auf Twitter und ich kann mich nicht mehr umgewöhnen. Genau, und OpenAI wird jetzt dann auch bald ein neues Modell wahrscheinlich veröffentlichen, das 4,5. Glaube, vielleicht diese Woche noch, vielleicht in den ersten Tagen.
Ja, es ist sicher nicht das letzte Mal, wo wir über die beiden berichtet, sagen wir es mal so.
Ja, gehen wir wieder zurück auf Europa. Wir haben von Emmanuel Macron geredet, wir haben von Paris geredet, von Frankreich und von Mistral. Mistral ist eben der europäische Chatbot, also eigentlich die Antwort auf ChatGPT und andere Bots. Du, Tobias, hast das getestet und sag doch mal, wie das war ist und ob dein Französisch, die Schule Französisch gelangt hat dafür.
Ja, also Le Chat, wie sie auch heisst, eigentlich eine lustige Anspielung halt aufs Kätzli und aber halt auch auf den Chatverlauf, so heisst der Bot von Mistral. Der hat zum Glück auch Deutsch und ganz nur von anderen Sprachen, das heisst, mein Schulfranzösisch hat dankbarerweise nicht müssen zum Zug kommen. Ja, es ist nicht etwas, wo jetzt gerade neu rausgekommen ist, aber neu ist vor allem, dass sie eine App veröffentlicht haben und jetzt halt auch im App Store sind mit dem ganzen Ding. Und da ist eigentlich die grosse News. Also halt, wir können jetzt nicht nur ChatGPT nutzen, sondern auch Le Chat. Ist im App Store gewesen, ist auch ziemlich weit oben, ziemlich weit aufgerutscht. Was mir aufgefallen ist beim Test, ist, dass es vor allem extrem schnell ist. Also es hat, gerade auch wenn wir Sachen gefragt haben, wo vielleicht dann lange Antworten generiert haben, ist es sehr viel schneller gewesen, auch als die schnellen Modelle bei OpenAI und sehr viel schneller vor allem als die regulären Modelle von OpenAI.
Also eben der Le Chat ist ja gratis.
Genau.
So wie ich das sehe, also alle Funktionen sind gratis, eben auch schnell und auch, er kann eben im Gegensatz zu anderen Chatbots auch Bilder generieren. Also klar, ChatGPT kann das auch, aber auch eben Le Chat und auch dort ist er relativ schnell.
Man muss also sagen, ja, es ist gratis, du stoßest dann aber relativ schnell an die Grenze. Also es hat dann auch dort so eine Zahlschranke irgendwann, sie kommunizieren keine Zahl, aber irgendwann ploppt dann halt so eine Meldung auf, so quasi, du hast jetzt dein Limit erreicht und so und dann kostet es pro Abo kostet $15 im Monat. Ist damit deutlich günstiger als ChatGPT, wo $20 kostet. Was ich lustig gefunden habe, ist, der Monat ist bei ihnen wirklich, der fängt am 1. an und hört am 31. auf und wird quasi so abgerechnet. Der Monat startet nicht, also das Abo startet nicht,
also,
dann, wenn du
also
das Abo
wenn du
machst.
Am 27. vom Monat das Abo abschliessest, dann bist du selber geschuldet.
Nein, du zahlst dann den Anteil vom restlichen Monat. Also Aha. Ich zum Beispiel, weil ich, das habe ich super lustig gefunden, darum erzähle ich es. Dann, weil ich das noch nie gesehen habe, wie irgendjemand anderem, der das so macht, ist wirklich, ich habe es am, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ich glaube, irgendwann im ersten Teil vom Monat gemacht und habe dann nachher 10 Dollar zahlt für den Rest okay. vom Monat quasi.
Aber es ist noch interessant, ich habe jetzt wirklich gelesen und gehört, dass es gratis. Ich habe es auch ein bisschen getestet, aber du hast eben mehr getestet und bist eben an die Bezahlschranke gestoßen. Interessant, eben meine nächste Frage wäre natürlich gewesen, wie können Sie das finanzieren, wenn es da gratis die ganze Welt lassen testen, aber eben auch dort muss man zahlen. Und wie findest du so ein bisschen den Vergleich eben jetzt mit ChatGPT, Claude und Le Chat?
Hey, eben, ich habe diverse Tests gemacht, einerseits so mit News-Sachen, dort gerade aktuell war zum Beispiel, wer hat den Super Bowl gewonnen, da hat Le Chat korrekt und richtig geantwortet, weil es kann also auch das Internet durchsuchen, logischerweise auch ChatGPT hat keine Mühe gehabt mit dieser Frage. Dann habe ich versucht zu programmieren mit Le Chat. Ich habe gesagt, hey, machen wir doch ein simples Game, so ein Pac-Man-Klon in HTML. Dort war der Output ziemlich unbrauchbar gewesen. Also der Prompt war auch wirklich bewusst simpel gewesen. Er hat wirklich nicht mehr als das, was ich jetzt erzählt habe, gesagt. Das Spiel hat überhaupt nicht nach Pac-Man ausgesehen. ChatGPT hat es ein bisschen besser gemacht. Allerdings auch dort, also die kleinen Geistchen haben gefehlt. Das Level hat komplett falsch ausgesehen. Auch dort ist man noch ein bisschen weiter weg. Bildgenerierung habe ich recht cool gefunden. Recht schön. Hat mir persönlich zumindest der Standardstil besser gefallen als der Output von DALL-E, also das Pendant von OpenAI. Ah genau, habe ich noch eine kleine Rechenaufgabe auch noch durchgelassen, also ein bisschen quasi der Hausaufgabentest, also halt eine Rechenaufgabe abgefüttert von der Maturaprüfung 22 im Kanton Luzern. Es ist um Eier gegangen, also um Eier, die man verkauft im Detailhandel, quasi Bio-Eier, Freiland-Eier, Bodenhaltungseier etc. Es ist um Wahrscheinlichkeitsrechnung gegangen und hat die Aufgabe richtig gelöst. Und ChatGPT auch.
Und das sind Gimmi-Aufnahmeprüfungen, hast du gesagt, oder?
Maturaprüfungen.
Maturaprüfungen.
Ja, genau.
Okay. Ja, bravo Le Chat. Ich weiss vor allem mal, dass es Le Chat und nicht La Chat heisst. Das ist natürlich immer, apropos Schulfranzösisch, mein grosser Knackpunkt gewesen. Für wer lohnt sich jetzt denn das Modell? Ist es für ein bisschen patriotische Europäer, die sagen, hey, ich nutze ein europäisches Modell statt ein amerikanisches?
Ja, ich glaube, es ist halt schwierig zu sagen. Oder? Also ich glaube, Leute, die es privat nutzen und vielleicht ChatGPT sehr intensiv nutzen, die werden wahrscheinlich nicht aufs gleiche Level kommen mit Le Chat wie mit ChatGPT. Was aber natürlich der Vorteil ist, ist halt so ihre ganze Business-Plattform, oder? Also die Server von Mistral, die stehen in der EU, der Dienst ist DSGVO-konform. Dort ist natürlich, dort sieht es halt dann schon wieder sehr anders aus. Also wenn Firmen quasi auf so Sachen angewiesen sind, was angewiesen sind, wenn sie in der EU sind und sich halt die hiesigen Gesetze halten, dann ist es natürlich durchaus eine gute Option. Was Mistral allerdings noch nicht kann, jetzt, ich weiss, du bist extrem Fan von dem, du redest ja viel mit deinem ChatGPT quasi, es hat noch keinerlei Funktionalität für gesprochene Sprache. Also du kannst nicht natürliche Sprache mit dem Chatbot reden und kriegst auch keine Antwort. Also nicht so wie der Advanced Voice Mode bei ChatGPT. Ja. Da ist so einer der grössten Minuspunkte oder eines der grössten Features, die noch fehlt quasi.
Okay, und es ist wahrscheinlich eine Plattform, wo der JD Vance, wo wir vorher darüber geredet haben, nicht drauf ist, weil es eben halt der EU-Regulationen unterworfen ist. Also ich finde es mal schon mal gut, auch wenn ich es jetzt, ich habe es natürlich eben auch gebraucht, habe mich jetzt nicht so gepackt, dass ich jetzt das immer brauche, es ist immer noch ChatGPT, wo ich am meisten brauche, aber ich finde schon mal gut, dass Europa etwas auf die Beine gestellt hat, wo ja, einigermaßen kann den anderen Chatbots ein bisschen Paroli bieten.
Und wir bleiben bei Regulierung und gehen aber in die Schweiz. Nämlich der Bundesrat hat nach ja, sehr langem Zögern, kann man sagen, mal ein Papier veröffentlicht, wo schon lange angekündigt worden ist. Bö, was kannst du uns da dazu sagen?
Ja, soll ich jetzt anfangen? Es wird ein bisschen Enttäuschung. Wir haben wirklich ja, seit letztem Jahr eigentlich darauf gewartet, was, nachdem der EU-AI-Act vorgestellt worden ist, was macht die Schweiz, wie reagiert sie, wie tut sie KI regulieren. Und es hat dann so geheißen, ja, Ende Jahr, also Ende 2024 kam das, dann ist es verschoben worden, ist 2025 und jetzt sind wir da. Und zwar hat der Bundesrat herausgegeben, dass er Konvention vom Europarat will ratifizieren. Tönt sehr trocken. Was heisst das? Zuerst mal, der Bund hat ein schönes Papier eben veröffentlicht und dort steht drin, die Regulierung im Bereich KI soll sich an drei Zielen orientieren. erstens der Stärkung des Innovationsstandorts Schweiz, zweitens der Wahrung des Grundrechtsschutzes inklusive Wirtschaftsfreiheit und drittens sowie die Stärkung des Vertrauens der Bevölkerung in KI. Das klingt jetzt mal okay. Die Regulierung, die die Schweiz will, die gilt jetzt vor allem mal ein bisschen für staatliche Akteure, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht wie der EU AI Act, wo eben auch die Firmen betrifft, wo du wo dein Geschäft kann, beeinflussen kann und du musst dich auch irgendetwas halten, sondern es geht vor allem mal um den Staat. Das heisst jetzt aber nicht, dass die Firmen frei werden bleiben in ihrem Tun.
Aber sie wissen noch nicht, wer das könnte tun.
Ja, wenn du eine grössere Firma hast und in der EU aktiv bist, dann gilt für dich eh der EU AI Act. Was aber auch in dem Papier steht, ist, dass man sektorenübergreifende Regulierung dann auch noch eventuell machen wird.
Das muss schnell erklären.
Das klingt auch sehr trocken. Also Sektoren meint die verschiedenen Wirtschaftsbereiche, also zum Beispiel Gesundheit, Job, also Jobbörse, vielleicht autonomes Fahren. Und für all diese Bereiche sollen dann eventuell, man weiß es nicht, spezielle Vorschriften, Gesetze kommen. Und das kann positiv und negativ sein. Ich habe mit Kevin Schawinski geredet. Das ist unser Dauergast in dem Podcast, wo wirklich sehr gut rauskommt im Bereich Regulierung. Und man hört doch schnell, was er gesagt hat.
Ich finde den Ansatz, der vom Bundesrat genommen wurde, finde ich gut. Die KI-Konvention vom Europarat ist ein sehr generelles Dokument, wo Grundrechte schützt, wo vor allem für öffentliche Institutionen wichtig ist und damit Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern schafft. Der Bundesrat redet auch von, wenn nötig, eventuell sektorale Regulierung von KI, also in bestimmten Industrien. Und es ist dann halt noch offen, wie intensiv das wird. Und da ist dann natürlich die Gefahr, dass man könnte überregulieren. Aber da müsste man erst sehen, was da kommt.
Obwohl wir jetzt so lange auf das Papier vom Bundesrat gewartet haben, auf den Entscheid, ist eigentlich immer noch sehr vieles offen. Vor allem, was unser direktes Leben betrifft, was die Firmen betrifft, wie wir jetzt als Bürger, als Konsumenten auf die Regulierung stoßen werden. Eben, es geht um die Sektoren, man weiß es nicht. Eben, der Kevin Schawinski sieht eine Gefahr drin, wenn wir würden überregulieren oder ein bisschen Innovation würden hemmen. Wie es dann genau rauskommt, wird sich in den ersten Monaten oder ich nehme an Jahren dann zeigen.
Es gibt ja auch Kritik, oder? Also so die Strategie abwarten und Tee trinken kommt auch nicht bei allen gleich an. Aber hast du da etwas?
Ja, das ist so der Schweizer Weg, dass man mal nicht vorprescht, sondern das erste Mal eben abwartet und dann mal schaut, was die anderen machen. Es muss auch nicht immer schlecht sein. Ja, die Schweiz ist zwar ein AI-Forschungsstandort, sind viele Firmen da, aber eben wiederum, die sind ja nicht reguliert, die fahren unter den zum Beispiel AI-Act oder andere Sachen. Es ist natürlich einfacher, eben, wenn es vorher von JD Vance gehabt, wenn du sagst, hey, wir haben gar keine Regeln, als hey, wir haben irgendwelche Regeln und wir wissen noch nicht genau, wie es aussieht. Ich weiß es nicht. Es wird sich ergeben. Ich bin eher auf der liberaleren Seite. Es muss sicher gewisse Grundrechte, eben, wie der Bundesrat sagt, geschützt werden, deine persönlichen Daten, deine persönlichen Gesundheitssachen oder wie auch immer. Aber auf der anderen Seite sollte auch ein bisschen Raum da sein für Forschung und Entwicklung und nicht gerade irgendwie jede neue Technik im Keim ersticken mit irgendeiner Regulierung. Und das ist, glaube ich, bis jetzt ein guter Ansatz vom Bundesrat. Es wird sich eben jetzt zeigen, wie das ausgestaltet wird in Zukunft.
Also ich glaube, oder meine Ansicht ist ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, dass es eigentlich eine verpasste Chance ist, dass man hätte schneller müssen agieren müssen. Vor allem auch, eben bis dann wirklich klare Regeln da sind, kann es noch Jahre gehen. Und gerade in so einem extrem schnelllebigen Feld wie halt bei künstlicher Intelligenz und wo wirklich jede Woche fast neue Entwicklungen da sind, ist es einfach eine extrem lange Zeit.
Ja, da hast du natürlich recht. Und eben das mit der Zeit ist ja so. Das EOPD, also das Bundesamt für Justiz, Das wird jetzt bis Ende 2026 eine Vernehmlassungsvorlage erstellen. Also aufgrund von dem Bundesratentscheid. Und also um Vernehmlassungsvorlage heisst dann, da können sich wieder alle dazu äußern. Also es wird jetzt noch jahrelang gehen. Das heisst, eben, wie du sagst, in dieser schnelllebigen Zeit haben wir eigentlich jetzt keine direkte Regulierung in der Schweiz, in diesem Gebiet. Und ja, das ist vielleicht schon nicht so gut. So, wir kommen zu unserem nächsten Thema und für das hat der Tobias keine Mühe und Kosten gescheut und hat eine Forschungsreise gestartet, und zwar in den Süden. Er ist in Tessin gefahren, um einen Supercomputer anzuschauen, aber auf dieser Reise ist nicht alles reibungslos abgelaufen.
Das kann man so sagen, ja. Wir haben gerade miteinander telefoniert. Du hast erfahren, dass ich einen kleinen Umweg gemacht habe. Ich wollte eigentlich auf Lugano wollen und bin aber am Arbeiten mit Kopfhörer im Zug rein und habe nachher verpasst, um in Lugano auszusteigen. Das heisst, ich bin auf Chiasso gefahren und super, nachher wieder zurück auf Lugano.
Super. Du weißt aber, dass du in der SBB-App kannst einen Alarm stellen, dass dir sagt, wo du musst aussteigen.
Das weiss ich eigentlich. Ich hätte auch gewusst, dass ich aussteigen muss, aber ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht, um dort zu sein, weil Tessin ist für mich immer extrem weit weg. Und so das letzte Mal, als ich mit dem Zug auf Tessin gefahren bin, bin ich noch Kind und irgendwie eine Swiss Miniatur auf Melide. Und die Reise ist mir ewig vorgekommen, logischerweise.
Ja, sie haben in der Zwischenzeit ein Tunnelboot, oder vielleicht nicht
erfahren hast. Ja, es ist schon mal dunkel zwischen dir. Genau, das ist mir aufgefallen. Ja.
Nach deinem kleinen Umweg bist du dann aber in Lugano gelandet, bist den Computer anschauen. Erzähl uns doch einmal etwas darüber und was das mit dem Thema AI zu tun hat.
Genau, also ich fange vor allem vielleicht mal draußen an. Dort ist es ein komplett unscheinbares Gebäude eigentlich, das nationale Supercomputer Hochleistungsrechenzentrum. Das steht vis-à-vis vom Stadion vom FC Lugano. Am Mittag, als ich da war, waren auf dem Sportplatz ein paar Jugendliche sind am Kicken gewesen.
Das ist Gornaredo für Fußballfans.
Für Fußballfans, genau, ja, das weißt du natürlich. Und von einer Halfpipe, ja, da kann man aufs, also Halfpipe hat es gerade nebendran, kann man auch aufs Gebäude schauen. Und wenn man dann reinkommt, und ja, dann ist man ein bisschen überrascht auch von dieser Offenheit, vielleicht, die dort herrscht in diesem Hochleistungsrechenzentrum. Das ist nicht nur mir so gegangen, sondern wie ich auch gehört habe vor ein paar Wochen auch einem Vertreter von einem grossen Big-Tech-Unternehmen, der dort war. Der ist sehr erstaunt gewesen, dass man dort mehr oder weniger einfach reinlaufen kann und dass da auch bekannt ist, wo die Maschine steht.
Und dass keine Wachen mit Waffen am Eingang stehen.
Genau, ja. Also eben, wer schon mal in anderen Datenzentren war, der weiß vielleicht, die können einen ziemlichen Hochsicherheitstrakt auch fast sein. Zum Teil sind sogar die Standorte geheim, oder? Und nicht einmal Mitarbeiter von diesen Firmen wissen, wo die sind. Aber da ist eben bei Alps ist da ganz anders. Und insofern erstaunlich, weil Alps ist, hat unglaubliche Rechenleistung und ist einer der aktuell schnellsten Supercomputer der Welt, ist in der Top 10.
Seit wann gibt es denn den Alps-Computer in Lugano?
Also eingeweiht worden ist schon am 14. September 2024, also letztes Jahr. Und seine volle Rechenleistung, die steht eigentlich seit dem Januar 2025 zur Verfügung. Man muss aber sagen, es ist nicht nur der Standort in Lugano, es gibt noch zwei andere Standorte in der Schweiz, wo Alps auch verteilt ist. Und entwickelt worden ist er eigentlich für die Forschung, also für die Wissenschaft, für, aber auch für künstliche Intelligenz, für Klimaforschung, Medizin. Und
eben, was man da vielleicht sagen ist, das ganze Forschungszentrum, das ist der ETH angegliedert?
Genau, das ist richtig, ja. Und ich muss sagen, die Schweiz hat auch sehr früh in diesen Rechner investiert. Das hat mir vor Ort dann auch Maria Grazia Giuffreda erzählt. Sie ist Associate Director vom Supercomputer Center in Lugano. Das war Ende 2020 gewesen, also noch vor dem ganzen KI-Hype mit ChatGPT hat man die Chips gekauft.
Der Supercomputer war sicher nicht billig gewesen. Was hat denn Alps gekostet?
Also die Schweiz hat 100 Millionen Franken investiert in diesen Supercomputer. Das klingt nach viel Geld, ist es logischerweise auch, aber rückblickend ist es unglaublich schnäppli gewesen, wenn man so will. Weil eben den Vertrag haben sie bereits 2020 unterschrieben und darum hat man eigentlich Alps, so wie er heute arbeitet, zu einem Bruchteil von der heutigen Kosten können einkaufen können. Wenn man den heute würde anbauen, also heute quasi würde bestellen bei Nvidia und bei HP, dann würde man viermal mehr zahlen, also etwa rund 400 Millionen Franken. Das hat man Giuffreda erzählt beim Besuch. Und möglich ist es einfach gewesen, weil die Schweiz schon eine sehr lange Partnerschaft und Zusammenarbeit hat halt mit den Herstellern, also eben namentlich mit Nvidia, die Anbieter von den KI-Chips und HP Cray Supercomputers. Ja, darum hat man da so Anführungs- und Schlusszeichen günstig bekommen.
Super. Und wie schnell ist denn der billige Computer in Tessin überhaupt?
Also jetzt wird es zuerst ein bisschen theoretisch, versuche es aber nachher an einem Beispiel festzumachen. Alps hat eine Leistung von 10 hoch 18 Rechenoperationen pro Sekunde. Das entspricht etwa einem halben Exaflop. Ein Exaflop, das ist eine Milliarde Rechenoperationen pro Sekunde. Eine Zahl, die unglaublich gross ist, unglaublich schwierig zu begreifen. Darum kann man es vielleicht auch so erklären, oder so ist es mir auch erklärt worden, ein modernes Notebook bräuchte etwa 40'000 Jahre, um das zu rechnen, was Alps in einer einzigen Sekunde schafft. Wahnsinn. Ja, damit ist Alps etwa 20 Mal leistungsfähiger als sein Vorgänger. Der ist im Moment auch noch am Umstarten in dem Rechenzentrum, wo ich war, ist aber gerade abgeschaltet worden und wird jetzt in den nächsten Wochen abtransportiert. Pitstein hat der geheissen. Also auch Verbindung zum Alpenraum.
Ja, und auch zu meinen Sommerferien, weil die verbringe ich mit im Münchertal und sehe aus dem Fenster immer den Pitstein, der gerade neben dem Ofenpass steht, sozusagen.
Voilà.
Wenn man von AI redet, geht es schnell einmal um den Energieverbrauch. Wie viel Strom braucht denn der Rechner Alps eigentlich?
Also Alps verbraucht bei voller Last 5,2 Megawatt. Das ist etwa so viel wie zwei SBB-Lokis, sagt Maria Grazia Giuffreda. Und im Vergleich zu deinem Notebook, das du da vorher hast, natürlich enorm viel für einen Supercomputer von dieser Grössenordnung, aber eigentlich vergleichsweise effizient. Und was wichtig ist, eine wichtige Neuerung halt, von Alps gegenüber dem Pitstein ist eigentlich das ganze Kühlsystem. Also der alte Supercomputer war mit Luft gekühlt und der neue ist jetzt mit Wasser gekühlt, wo direkt vom Luganersee ins Supercomputerzentrum pumpt wird eigentlich und darum ist es auch nicht mehr gleich laut. Also vorher ist es ein ohrenbetäubender Lärm in diesem Raum rein. Und jetzt ist es nicht flüsterig leisig, aber es ist sehr viel leisiger dort drin. Genau, da kann ich schnell einspielen, wie laut es ist. Und Quote von der Giuffreda mit den Lokis.
Ma se dovessimo fare un confronto, io vi posso dire che quello che Alps consuma è pari a due locomotive di treni delle SBB che vediamo circolare in Svizzera.
Also das heisst, der Luganersee ist dank dem Alps-Computer ein bisschen wärmer zum Baden, nehme ich jetzt mal an. Was wird denn genau auf dem Computer berechnet? Eine Sache AI.
Also AI ist ein Teil davon eben, es sind eigentlich drei grosse Bereiche. Es sind Rechnungen, die für die Wissenschaft gemacht werden. Astrophysik, Materialwissenschaften, Plasmaphysik, Geologie. Und dann im Moment läuft ein KI-Training drauf, also halt für grosse Sprachmodelle, also LLM, Large Language Models. Die werden dann vielleicht später in der Medizin oder in der Umweltforschung eingesetzt. Das sind auch die Modelle, die in der letzten Episode von unserem Podcast Marcel Salaté schon angesprochen hat. Und dann wird es gebraucht für Wetter und Klima. Also Meteo Swiss nutzt Alps für hochauflösende Wettermodelle, um die komplexe Topografie von der Schweiz können abzubilden.
Und eben, das angetönt, Tobias, eins von diesen Sprachmodellen, die dort darauf trainiert wird, ist eben das Schweizer Sprachmodell, wo DTH dahinter steckt. Da werden wir sicher in einer künftigen Episode mal noch drüber reden. Der grosse Witz von dem Sprachmodell ist, es hat noch keinen Namen. Und ich bin natürlich sehr gespannt, ob das irgendwie SwissGPT oder TelGPT oder
wie. Bitte nicht. MatterhornGPT.
MatterhornGPT. Ja. Servin ist im Fall wirklich im Rennen, habe ich gehört. Mm. Das ist der italienische Name oder französisch vom Matterhorn. Werden wir dann sicher wir dann mal darüber reden, was denn da genau rauskommt.
Ja, vielleicht gibt es auch einen Begriff, der in allen vier Landessprachen funktioniert. Wäre nur von Vorteil.
Das finde ich so wahnsinnig bemühend manchmal, wenn man eben in der Schweiz muss etwas benennen. Genau, man muss schauen, dass in drei oder vier Landessprachen dann stimmt. Oft nimmt man dann irgendetwas Französisches, dass Tomodi zufrieden ist, oder etwas Englisches, was
dann,
eben genau auch so lustig ist. Aber gut, wir werden es sehen. Auf was dann die ETH kommt und vielleicht gibt es ja noch eine Internetabstimmung. Ich weiß es nicht. Aber warum braucht die Schweiz eigentlich so einen eigenen Supercomputer? Man könnte doch einfach bei Google oder Amazon ein paar Server kaufen oder mieten.
Ja, genau, da ist natürlich auch der Punkt. Alps ist mit öffentlichen Geldern finanziert und darum unabhängig von Big Tech. Da bedeutet halt wirklich eben, du hast die Hoheit über deine eigenen Daten, du hast Transparenz, du hast Souveränität. Und ja, viele von diesen KI-Modellen, die heute in den USA oder sonst irgendwo trainiert werden, die sind halt einfach eine Blackbox. Man weiss nicht genau, wie es vorgeht. Man hat keine, man sieht einfach nicht in die Abläufe rein. Und auch nicht, was für Daten das reinfließen, was für Prozesse dahinter stecken. Und die Schweiz setzt da halt eben dann auf einen anderen Weg, eben auch mit diesen Modellen, die jetzt trainiert werden, dass halt wirklich eine gewisse Nachvollziehbarkeit hat. Und dann gibt es natürlich auch noch ja, es hat auch noch eine geopolitische Dimension. Also die Schweiz ist natürlich logischerweise allein zu klein, um es mit den USA oder China aufzunehmen. Und man will darum halt Alps auch also in einen grösseren Kontext und natürlich auch die Forschung in Europa weiter vorantreiben.
È chiaro che la Svizzera da sola è troppo piccola per competere con il resto del mondo in isolamento. Quindi è assolutamente importante che noi rientriamo a collaborare nel nostro scenario geopolitico, perché noi facciamo parte dell'Europa adesso, non è che siamo un'entità astratta.
Ich finde auf jeden Fall Alps extrem beeindruckend. Was meinst du zu dieser Kiste, Bö?
Ja, was soll ich sagen? Ich finde es natürlich cool, dass wir ja, so ein Ding haben, weil eben, ich glaube, wenn man sich wenn man will forschen, wenn man will bei dem Rennen will dabei sein, dann muss man etwas Eigenes haben und sich eben immer auf andere verlassen, ist kein guter Weg. Und eben, es zeigt ja die ganze vibrierende AI-Szene in der Schweiz und vor allem in Zürich, wo es ja ein wahnsinniger Austausch zwischen Google, den neuen Player und der ETH gibt. Der Forschungsstandort ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig, dass wir den haben. Und wenn sie es auf einem eigenen Computer machen können, why not?
Ja, also ich finde auch das, was Marcel Salaté auch in der letzten Episode gesagt hat, finde ich wirklich wichtig. Eben, man muss halt auch einfach mal machen, um überhaupt die Expertise aufzubauen. Und ja, wenn man nicht einmal ein eigenes Sprachmodell trainiert, dann weiß man auch nicht, wie es geht. Oder? Also ist eigentlich so wie bei allem, tönt eigentlich sehr logisch.
Weißt du, wie lange der Computer jetzt hat? Also jeder, der privaten Computer kauft, weiß irgendwie, wenn er gekauft hast, ist er eigentlich schon veraltet und es gibt einen nächsten besseren.
Ja, es gibt natürlich auch dort schon Überlegungen, um den in Zukunft auch noch weiter auszubauen. Dort gibt es halt einfach im Moment auch noch viele Fragezeichen. Wir erinnern uns, KI-Chip drohendes Verbot für die Schweiz, weil es nicht quasi auf der Liste der USA-freundlichen Länder gelandet ist. Im Moment ist es sicher noch jetzt nicht gerade sofort das Thema, weil es sind sehr schnelle Chips und wir auch noch eine gute Weile mit denen arbeiten, oder? Aber es wird in Zukunft sicher ein Thema werden.
Ja, ich habe gehört 4 Jahre und jetzt haben wir natürlich den KI-Hype und mal schauen, ob dann das die Chips ebenso günstig überkommen, wie die jetzt für die Alps oder Eps exorbitant teurer wird, was dann sicher wieder das Politikum wird in der Schweiz.
Das ist der AI-Podcast Prompt Zero gewesen. Wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, Kritik, Lob, schickt uns doch ein Mail an
promptzero@blick.ch.
Mein Name ist Tobias Bolzon.
Ich bin der Thomas Benkü.
Ciao zusammen.
Prompt Zero.